Hallo und herzlich willkommen zu Volume 189 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Ein Heimsieg hat stattgefunden am vergangenen Sonntag in Liebenau. Kein schönes Spiel, im Gegenteil, aber Sturm hat mit einem späten Treffer durch Rekrut JP Hödel gegen die SV Ried so richtig schmutzige 3 Punkte heimgeholt. Zugleich war dieser Erfolg ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Meistergruppe. Gibt es doch nur noch 4 Runden zu spielen, bis es zur Teilung der Tabelle kommt. Wir blicken heute ein wenig zurück auf dieses Spiel gegen die Oberösterreicher und jene zuvor, seit Fabio Ingrulic in Graz an der Linie steht. Was ist schon an neuer Handschrift zu erkennen und wie vielversprechend ist der Start dieses neuen Kapitels, das bei den Schwarzen gerade aufgeschlagen wird? Ja, und die Transferzeit ist auch zu Ende. Da gab es viel Bewegung im Sturmkader. Wir schauen uns in dieser Ausgabe 189 an, wer gegangen ist, wer gekommen ist und was das alles zu bedeuten hat. Dazu haben wir wieder einmal einen Exkurs zur Kommunikation im und um den Verein, ein Thema, zu dem sich jetzt sogar die Brigatta in einer Aussendung zu Wort gemeldet hat. Und viele werden es bemerkt haben, Ultras Liberi hält es in letzter Zeit regelmäßig aus der Nordkurve. Was es damit auf sich hat und was die Hintergründe sind, besprechen wir heute ebenso. Wir, das sind heute geballte Black FM Inhouse-Expertise. Ich darf begrüßen den Serienbuchautor und 12-Meter-Kolumnist auf 90minuten.at, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo.
Unseren Formationsnerd, Taktikfachmann und Experten für eh alles, Frank Wohnisch. Hallo Frank.
Hello.
Den CPO-Chefpost-Poster von Black FM, den Mann mit den guten Ideen, mit ÖFB, Kleine Zeitung und Laola 1 Vergangenheit, Andreas Terler. Hallo Andi.
Schönen guten Tag, mein lieber Herr Obmann.
Hallo.
Magister Pelitz.
So, das Magister. Hatten wir letzte Sendung schon, denn mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und wir legen los mit Volume 189 von Black FM. Wir nehmen unsere heutige Ausgabe im Rahmen einer Redaktionssitzung auf, wo wir unter anderem den Verlauf dieses Black FM-Jahres ein wenig skizziert haben. Darunter sind auch wieder Live-Events und diese kosten zunächst einmal Geld, das wir dank euch auch derzeit haben. Eure regelmäßigen Einzahlungen auf das Black FM-Konto ermöglichen uns eine sorgenfreie Planung, die es zudem ermöglicht, die eine oder andere Summe zu investieren oder vorzustrecken. Das macht unseren Podcast in dieser Form möglich, wie ihr ihn von uns in die Podcasts-App bekommt. Erneut sagen wir deshalb Danke für deinen Support. Wer es noch nie gemacht hat, es uns aber gerne einmal unterstützen möchte, findet alle notwendigen Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Und natürlich freuen wir uns wie immer auch über Likes, Follows und Abos auf Social Media, genauer gesagt auf Facebook und Instagram und natürlich in der Podcast-App deiner Wahl, wo du uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder ähnliches geben kannst. Vielen, vielen Dank für deinen Support. So, Herrschaften, wir kommen jetzt zu den Shoutouts. Wer mag?
Ja, ich fange total gerne an.
Frank Wohnisch beginnt.
Also eigentlich mit einem traurigen Thema, aber zumindest ich nehme einfach das erste, das in unserem Skript steht. Und das hat mit der aktuellen sportlichen Nichtberücksichtigung eines der vielleicht talentiertesten österreichischen Innenverteidigers beim SK Sturm zu tun. Der Geier steht irgendwie am Abstellgleis. Nehmen wir wahr. Wir haben gehört, es war eine sportliche Entscheidung des Trainers. Er ist nicht verletzt, er ist nicht irgendwie nicht einsatzfähig, sondern es war eine klare sportliche Entscheidung des neuen Trainers Fabio Ingrulic. Ja, haben wir da eine Meinung dazu? Oder?
Naja, Ingrulic hat ja, ich glaube in der Kleinen Zeitung war es vor einer Woche oder so, auch das argumentiert. Er hat ja gesagt, spielerisch ist er ja für ihn eigentlich die Nummer 1 und würde ihn auch gerne als solchen einplanen. Nur hat er halt gesagt, solange er in diesem körperlichen Zustand ist, geht es halt für ihn nicht aus. Also er hat es anders formuliert als ich jetzt, aber so hat er es, glaube ich, auch gemeint. Und das ist am Ende des Tages natürlich sehr schade, weil wir alle wissen, was der Geier so drauf hat. Und wir alle haben erst jetzt gegen die SV Ried gesehen, dass uns so eine gute spielerische Komponente in der Innenverteidigung sehr gut tun würde. Aber es liegt natürlich am Ende des Tages am Spieler, die Situation zu ändern. Ganz einfach, muss man auch dazu sagen. Wir alle feiern den Geier für seine guten Auftritte, die er schon geliefert hat, aber wenn der Trainingsalltag halt nicht dementsprechend ist, wie er offensichtlich momentan ist, gerade bei ihm, und wenn er sich nicht in diese Zone bewegt körperlich, wo ihn der Trainer haben will, dann wird er einfach nicht spielen und das ist dann schade, aber nachvollziehbar.
Und es kommt, glaube ich, auch eine gewisse spielentscheidende Fehleranfälligkeit dazu, was auch für den zweiten auf der Bank geparkten Innenverteidiger gilt, der eigentlich bis jetzt gespielt hat, nämlich Emmanuel Aiwu. Und es schaut ein bisschen danach aus, aber wenn man so in den Verein hineinhorcht, das wären die Herrn Koller, Walci und Mitchell eher fuhren momentan im IV-Ranking.
Beim Herrn Geierhofer kann ich mich erinnern an ein Interview mit Jürgen Säumel nach einem Spiel im Europacup im Herbst, wo wir ja fanden, Geierhofer hat wahnsinnig gut gespielt. Und da kam dann vom damaligen Cheftrainer, dass wenn er das halt tun würde, das ganze Spiel, was man von ihm verlangen würde, dann wäre das halt klasse. Vielleicht ist es wirklich eine körperliche Geschichte oder was auch immer, mental, ich habe keine Ahnung.
Konzentrationsthema auch.
Aber anscheinend kommt nicht über die gesamte Zeit, in der er spielt, das, was die Trainer von ihm erwarten.
Ja, und dann ist relativ einfach. Er hat jetzt bei Servette die Möglichkeit, die Situation zu ändern. Wenn sie daran nichts ändert, wird sie wahrscheinlich im Sommer dann für ihn persönlich überhaupt was ändern, nämlich dann wieder einen anderen Verein brauchen.
Mhm. Andi, magst du gleich
zum direkt nächsten, was könnte man herauspicken? Ich picke jetzt einmal gleich eine andere Shoutout heraus und weise auf diesem Wege gleich noch einmal hin, dass man uns nominieren kann, momentan noch immer, und zwar bis 27. Februar täglich. Ich kann in die Kamera reden, die heute nicht eingeschaltet ist. Leider.
Ich hätte es gerne gemacht. Der hat sich hübsch gemacht.
Ja,
man sieht's, kann ich bestätigen.
Ja, doch, man,
wir sehen schon.
Ja, danke. Ja. Danke. Trotzdem möchte ich es hier anbringen. Man kann täglich abstimmen bei den Ö3 Podcast Awards für uns und uns nominieren auf oe3.orf.at. blackfm.at ist der genaue Wortlaut des Podcasts. Es gibt sogar irgendeinen anderen Eintrag mit BlackFM, wo irgendwas anderes dabei steht, habe ich gesehen. blackfm.at muss man auswählen jedenfalls. Was man bei Newcomer und Corporate auswählt, ist uns wurscht.
Macht der Andi ja selber nicht.
Genau. Und vielen Dank. Jedenfalls, wenn ihr das täglich macht, noch bis 27. Februar. Und ich möchte ein kurzes Danke anschließen. Und zwar, wenn wir kurz zurückblicken auf die letztwöchige Sendung mit Fabio Ingolic. Die ist sehr gut angekommen, auch wenn man sich die Abrufzahlen ansieht. Und zwar waren wir da, Jürgen, dann doch über eine längere Zeitstrecke auf Platz 1 auf Apple Podcasts bei den Sportangeboten zu finden, und zwar als Podcast an sich, und auch die Folge war auf Platz 1 und das hat es in der Kombination noch gar nicht gegeben.
Nein, wir waren Doppel-1. Wir waren Sportpodcast des Moments und die und auch die meistgehorchte Sendung auf Apple Podcast für einen relativ langen Zeitraum. Wir waren auch noch nie so lange so weit oben und die Sendung war, glaube ich, bis vor kurzem noch unter den Top 15.
Ja.
Also die muss ganz gut gegangen sein.
Freut uns sehr.
Und die Sendung wurde auch rezipiert, aber wir wurden nicht genannt.
Genau, das war gleich der nächste Punkt. Da kannst du gleich.
Jörg Künne möchten wir da namentlich schämen, der auf dem unseren Lieblings-Bundesliga-Broadcaster Sky zwar was erwähnt hat, was wir mit Fabio Ingolic gesprochen haben, aber es nicht der Mühe wert fand, zu sagen, wo er das gehört hat. Ist ein bisschen ein Kerzi, wird der Paul Pizzerra sagen, dass man sowas macht. Wir machen es nämlich auch, wenn wir was auf Sky hören, dass wir sagen, dass es auf Sky war.
Wir sagen jetzt auch, dass der Jörg Künne war.
Dass der bei Sky arbeitet und dass wir oft Sky schauen,
wenn
Fußball ist,
müssen. Und dafür zahlen.
Ja. Auch müssen.
Ja, unser Podcast ist ja kostenlos.
Ja, genau. Und werbefrei auch noch, weil auf Sky muss ich trotzdem viel Werbung schauen.
Das ist auch richtig, kann man auch mal erwähnen.
Also genau. Uns könnte man auf jeden Fall erwähnen und nicht sagen, ich habe im Podcast gehört.
Genau, das ist so wie die kleine Zeitung vor geraumer Zeit einmal geschrieben hat, bei einer Veranstaltung, als sie bei unserer Veranstaltung waren und den Christian Jauch oder irgendwen was reden gehört haben.
Tut nicht weh, wenn man es dazu schreibt.
Genau, auch wenn man das größere und wichtigere Medium ist, kann man das schon machen, weil alles andere ist ein bisschen...
Gerade dann Dings kann man es machen.
Genau, ein bisschen Dings ist das, genau. Ja. Genau, also man zitiert, wo man was hört.
Mhm. Franki, magst du das jetzt machen? Den letzten?
Jawohl, die sportliche organisatorische Abteilung beim SK Sturm hat Zuwachs bekommen. Das ist gerade doppelbödig, merke ich. Hat Zuwachs bekommen. Und zwar Philipp Sitzam.
Na, Florian.
Florian
Sitzam. Der Bruder.
War ich mir gerade nicht sicher. Aber
Florian Sitzam war unser Gast im Europa-Studio.
Ja, genau. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Florian Sitzam hat da eine Stelle übernommen, weil Bianca Winkler in Karenz ist.
Nicht nur deshalb, aber auch deshalb, ja, die also Teammanagerin.
Zumindest momentan mal in Karenz ist.
Genau.
Ja, genau. Und somit die Teammanagement-Aufgaben, partiell oder vielleicht alles, wissen wir nicht ganz genau, jetzt der Herr Sitzam hat.
Ja, und ich habe dann nachgefragt, weil Florian Sitzam hat keine öffentliche Sprechkompetenz erhalten. Also er durfte uns nicht ein Gespräch geben sozusagen, und deswegen habe ich nachgefragt, wie das so ist. Er ist einfach eine klassische Assistenz von Micha Parenzen und Benny Schunk und übernimmt da so eine Art Schnittstellenfunktion und wird die sportlichen Agenten der jeweiligen Chefscouts und Geschäftsführer Sport unterstützen und da auch seine gute Vernetztheit im österreichischen Fußball einbringen. So wurde mir das erklärt. Also wir wünschen gutes Gelingen.
Man stelle sich vor, der Paul Kludowatz, Gott hab ihn selig, hätte damals einen Assistenten gekriegt, dann hätte irgendwer die Excel-Tabellen für ihn ausgefüllt. Das wäre ganz anders gelaufen damals alles.
So hat es Christopher Hum gemacht, nicht?
Ja, weiß ich nicht. Ja. Gut, wollen wir zum nächsten Punkt kommen?
Genau, die Transferzeit ist nämlich absolviert. Der Kader für die frühe Saison steht. Neben namhaften Abgängen wie Tommy Horvath, Dodgy Chukwani und Tim Oermann gab es auf der Habenseite die Zugänge von Ryan Fosso, dessen ganzen Namen ich jetzt nicht ausspreche.
Warum nicht? Das soll der Stadionsprecher machen.
Das soll der liebe Grüße an den Herrn Stadionsprecher.
Dafür.
So ist es. Bitte nachschauen an alle, die nicht wissen, was ich damit meine, aber es ist wirklich ein sehr langer Name. Dann Giso Mamageschwili kam, Paul Koller, Albert Walci und Bär Laie Rory Wilson, ein schottischer U21-Stürmer von Aston Villa. Was halten wir jetzt von diesen Kaderbewegungen, die sich beim SK Sturm zugetragen haben, und wie konkurrenzfähig ist man nun mit diesem agierenden Personal? Alle knabbern an den Fingern und keiner will mehr antworten.
Andi, du. Nein, das stimmt ja nicht. Also, was halten wir davon? Ja, wenn wir bei der Defensive beginnen, am ersten Blick vielleicht schon überraschend, dass man einen 30-jährigen Innenverteidiger am Transfer-Deadline-Day verpflichtet. Wiewohl man schon sagen muss, Stabilität in der Innenverteidigung hat da schon noch der Kader Not gehabt, und ich hoffe, dass sie Albert Walci auch einbringen kann. Ich habe den länger nicht verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber aus seiner Zeit bei Red Bull Salzburg ist er mir jetzt nicht ganz schlecht in Erinnerung. Er bringt ganz gute Größe mit. Ich glaube, er ist jetzt sogar der größte Innenverteidiger im Kader.
1,91.
Mit 1,91. Mhm. Und er dürfte auch. Und
Mitchell ist, glaube ich, größer.
Das habe ich dann, ja, weiß ich nicht. Aber wenn er noch nicht viel, glaube ich.
Groß genug.
Groß genug, jedenfalls über 1,90. Und was ich schon gemacht habe, ist dann auch ein bisschen nachgelesen, wie man ihn so in St. Gallen nachbesprochen hat von Fanseite. Und da hat man ihm zumindest schon immer attestiert, dass er ein guter Typ war, dass er sich immer voll reingehaut hat, dass er ja zweikampfmäßig immer positiv aufgefallen ist, dass er auch in der Luft durchaus gefährlich war, im Kopfballspiel offensiv. Also das sind ja auch durchaus alles Attribute, die der Sturmkader ganz gut vertragen kann. Und er selbst kommt ja, glaube ich, auch ganz gern retour als Steirer in die Steiermark und zu Sturm. Also dürfte jetzt am ersten Blick ganz gut passen, jetzt zumindest einmal dieser Transfer am Deadline Day. Bei Rory Wilson, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, können wir, glaube ich, alle noch nicht wahnsinnig viel sagen, außer dass er laut Trainer und Sportdirektor wohl der Stürmer sein soll, der sich dann ganz gut auch zwischen den Linien bewegt, den Ball ein bisschen besser festmachen kann als das momentan vorhandene Personal. Und dann wäre ja auch schon viel gemacht.
Der Wandstürmer, wie Fabio Ingolic das nennt, den er sich dringend gewünscht hat. Wandstürmer.
Ach, okay, ich habe jetzt was anderes verstanden.
Zur Innenverteidigung eine kurze Ergänzung. Laut Sportchef ist sowohl Paul Koller als auch Albert Walci dazu vorgesehen, eben um das zu stabilisieren und eine gewisse Leaderrolle in der Innenverteidigung, egal ob Vierer- oder Dreierkette, einzunehmen. Also da setzt man dann, ich glaube, bei Walci schon auf die Erfahrung und bei Paul Koller auf das Grundnaturell, dass ihm attestiert wird in dieser Verteidigung. Und so wie sie, zumindest wie Paul Koller auftritt im Spiel gegen Ried, kann man schon nachvollziehen, dass das jemand ist, der zumindest einmal nicht dazu neigt, nervös herumzuhaspeln, habe ich den Eindruck.
Ja, er ist nicht per se mit dem Ball. Also er kann schon was mit dem Ball anfangen auch. Das hat man zumindest schon gesehen. Wenn rausgespielt werden sollte, dann ist das eh bevorzugt über ihn passiert. Wenn es über Jalen Mitchell passiert, das ist eher was nicht so Schönes
rausgekommen dabei. Ja,
das war eher zum Vierten. Von dem her war auch das jetzt kein ganz schlechter erster Heimauftritt von Paul Koller.
Mhm. Frank?
Ja, gibt glaube ich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ein im ersten Spiel schon recht, also ich weiß nicht, ob es aussagekräftig ist, aber interessanter Auftritt von Ryan Fosso, der auf der Sechstes schon recht ordentlich gemacht hat. Also ich würde fast von trocken sprechen. Ich kann mir jetzt an keinen groben Fehler, ehrlich gesagt, erinnern. Progressive Pässe sind vielleicht jetzt nicht sein liebstes Thema, aber
im ersten Spiel vielleicht auch noch nicht.
Ja, also das würde man so ausschauen, als ob er grundsätzlich gerne gleich mal zur Seite los wird, aber das macht ja nichts, wenn er ganz viele Bälle gewinnt, passt das eher. Körperlich schont er sich nicht und er hat ein gutes Timing beim Attackieren, das ist gut, das ist mir gleich aufgefallen. Also das ist, der weiß schon, wann er hingeht und wann er nicht hingeht. Das war relativ selten, relativ unentschlossen. Und das Rieder Mittelfeld war ja durchaus, hat es durchaus relativ schnell versucht zu spielen und relativ dynamisch und vertikal zu spielen. Und da kannst du natürlich als Sechser relativ schnell schlecht ausschauen.
Besseres Tackling-Timing als Dodgy?
Ganz ein anderer Spielertyp. Also das kann ich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ryan Fosso ist für mich ein reinrassiger Sechser. Und es war ja Dodgy nie. Das war nie wirklich ein Sechser. Der hat auf Not gedrungen, auch auf der Sechs gespielt, ist zum Box-zu-Box-Spieler gemacht worden, sieht sich selbst, glaube ich, ganz eindeutig als Achter.
Nein, weil der Coach letztens gesagt hat bei uns, er wird 1-1 praktisch den Platz von Dodgy jetzt übernehmen.
Ja, aber
hat mir der Vergleich interessiert.
Ja, Michael Parenzen beschreibt das anders, wenn man fragt. Er sagt, dass das ein auf der 6 zweikampfstark ist und vor allem dafür geholt wurde, für die ruhige und besonnene Art, den Ball zu erobern und weiterzugeben, ohne dass ihm da mehr oder weniger viele Fehler unterlaufen, was ja bei Dodgy doch immer ein bisschen eine Wundertüte war, wenn er dort gespielt hat.
Ja. Und er hätte jetzt gegen Ried auch quasi auf derselben Höhe wie Jon Goran Stankovic gespielt. Also ist das ein Sechs, also für mich.
Und super sympathischer Typ, ganz hat klar. Man dann auch im Interview gesehen.
Und angeblich mit einem durchaus ordentlichen taktischen Verständnis ausgestattet, wurde mir berichtet. Also ist jemand, der das Spiel lesen kann.
Ja. Sonst kann man über die Neuzugänge das sagen, was der Andi gesagt hat. Ich finde die 15 Minuten von Gizo Mamageishvili zeigen, dass das wahrscheinlich schon ein interessanter Spieler ist. Dass der, glaube ich, mit der Intensität und dem Tempo dieser Liga noch eine Zeit brauchen wird, bis er sich an das gewöhnt hat, habe ich das Gefühl zumindest gehabt. Das, was er gemacht hat, ist sehr sauber. Der hat wirklich, also das, was ich gesehen habe, schaut nach einer sehr guten Technik aus. Der geht da mit beiden Beinen im Ball nicht so schlecht um. Und 2-3 Aktionen waren schon cool. Also der weiß auch, was er tun möchte, bevor er es tut. Das gefällt mir gut. Und zum Stürmer, zum Ausgeliehenen, möchte ich noch sagen, das wird also auch ganz spannend, wie sehr sich, weil der kommt aus einer dritten Liga, wie schnell sich der an unsere Liga anpasst, werden wir sehen. Ich meine, kleiner Hinweis, Ras Højlund kam, glaube ich, auch aus einer dritten Liga, aber ist ja wurscht. Und das Videomaterial, das man von den Menschen findet, sagt jetzt nicht viel aus. Was es aussagt, ist, dass das mit dem Ballhalten, das kann er, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Also das, da gibt es relativ viel Beleg dafür, dass er das gut macht, werden wir sehen, ob er das auch in unserer Liga so gut macht. Wenn, wie der Andi richtig sagt, wäre schon viel geholfen.
Ja. Und eine Ergänzung noch zum Rory Wilson ist, der wurde geholt ohne Kaufoption, also nur ausgeliehen im Moment. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass man da versuchen wird, bei Erfolg ihn auch zu verpflichten. Was bei einem Premier League unter 21 Spielern wahrscheinlich ins Geld geht, aber man ist zumindest nicht abgeneigt, sich darüber Gedanken zu machen, sollte das gut funktionieren.
Und dazu sei auch gesagt, dass dieser Spieler ja wenige Tage und Wochen zuvor auch bei der TSG Hoffenheim hoch im Kurs stand und da man zumindest gelesen hat, dass die ihn nur mit Kaufoption holen wollten, aber die aufgerufene Kaufoption von Aston Villa, die glaube ich bei 7 Millionen Euro gelegen ist, Hoffenheim zu hoch war, weil die dann gesagt haben, naja, eigentlich hätte man eh nur für die U23 vorgesehen gehabt und das ist uns jetzt zu viel. Daraus könnte man schließen, dass danach auch die Verbindung nach Graz eher dann auch über Hoffenheim zustande gekommen sein könnte.
Es gibt grundsätzlich Indizien, dass es da immer noch eine sehr offene Leitung gibt zwischen dem Kreichgau.
Und du sagst immer Breisgau.
Das erste Mal habe ich das falsch gesagt.
Kreichgau.
Kommt von Griechen. Kreichgau. Baden-Württemberg. Jedenfalls gibt es da einen ziemlich guten Draht noch immer und ich glaube, ja, da gibt es so quasi, man könnte jetzt sagen, wir kriegen die Leftovers, aber zumindest wird sich informiert, an wen man so interessiert ist, scheint's.
Ja. Aber wenn er gut ist,
soll sein.
Soll sein. Zu Gisom Amageschwili noch, muss man sagen, sehr stabiler Schnauzbart.
Tadellos.
Mhm. Wir haben schon ein bisschen diskutiert sauber drüber.
Ja.
Über diesen Schnauzbart. Also ich habe da ein bisschen einen Hipster-Alarm gesehen.
Ja.
Nein, das ist ein, ich habe es schon geschrieben, es ist ein klassisch-kaukasischer
Schnauzer. Wissen ja unsere, genau, das wissen ja unsere HörerInnen noch
nicht. Das ist jetzt was? Rassistisch?
Was? Nein,
okay.
Das ist aber ein regionales Merkmal.
Okay, ja, ich würde es nur fragen. Danke.
Rassismus ist ein regionales Merkmal.
Was? Was?
Nein. Nächstes Thema.
Auf jeden Fall. Schaut das, ja, Andi, sag du.
Ja, es stehen da noch ein paar Sachen, Jürgen, die du auch ins Skript, glaube ich, reingeschrieben hast. Es ist ja schon ein Thema und das hören wir ja auch nicht zum ersten Mal, dass dieser Kader, so wie viel er auch momentan kostet, im Kostenumfang geringer werden soll. Und das ist ja auch jetzt passiert. So ist uns das auch jetzt wieder erzählt worden und das ist ja auch etwas, das im Sommer dann fortgeführt werden soll.
Ja, vor allem der Abgang von Horvat hat da auf der Payroll einmal ein bisschen Luft gemacht, weil da war schon einer der Großverdiener jetzt am Ende des Tages. Man soll da im Plan sein mit der Reduktion der Kaderkosten, ist aber ein Thema, das sich jetzt natürlich weiterzieht, weil man da ziemlich strikte Vorgaben hat vom Vorstand, dass man sparen muss. Und deswegen wird es auch im Sommer in diese Richtung gehen, dass man die sehr, sehr gut verdienenden Spieler, die schon länger da sind, wahrscheinlich versucht, eher wird loszuwerden und welche holen wird, die man günstiger kriegt und die dann auch in Richtung Wiederverkaufswert eine Rolle spielen könnten.
Was spannend werden wird, weil wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, waren in dem Spiel gegen Ried jetzt 7 oder 8, das weiß ich nicht mehr ganz genau, Spieler in der ersten Elf, die im letzten Spiel gegen Ried im Oktober nicht in der ersten Elf waren. Das heißt, wenn wir vom verbliebenen Kader jetzt noch Großverdiener im Sommer abgeben wollen, dann bleiben nicht mehr so viel über, oder?
Ich glaube, das ist um die Jon und Otter würde man, glaube ich, nicht versuchen loszuwerden, auch wenn sie Großverdiener sind.
Aber den Wert für die Mannschaft ein bisschen, oder?
Da geht es auch um Leute wie den Sidi wahrscheinlich, der nicht ganz wenig verdienen wird und Aiwu, so weiter. Aiwu wahrscheinlich. Es gibt schon einige Champions League-Relikte, die wahrscheinlich mit guten Verträgen ausgestattet sind.
Mhm. Ja, Manu Aiwu kam damals mit einem Marktwert von 4 Millionen zu uns und hat
und einen bekam einen 4-Jahres-Vertrag, was schon erstaunlich war.
Mhm. Es ist möglicherweise, wenn wir jetzt schon mit dem Naming and Shaming anfangen, ich glaube, dass Emko Karic wahrscheinlich auch nicht am wenigsten verdient, wer damals aus der deutschen Bundesliga gekommen ist. Also da gibt es sicher ein bisschen Potenzial, dass man einsparen und ich denke mal, sie würden das nicht sagen, wenn sie nicht wüssten, dass sie das könnten. Also
ja,
schauen wir mal.
Mhm. Mhm. Wo sind wir denn jetzt?
Im Skript?
Ja.
Liest du nicht mit?
Wahrscheinlich kommen wir
zu Punkt 3.
Zu Punkt 3, da stehen nur zwei Worte, das heißt Input Frank.
Das heißt, wir können uns jetzt zurücklehnen.
Ihr dürft jetzt natürlich mitreden. Ich
habe Schunkelmusik.
Bisschen was habe ich schon
gebraucht. Schunk?
Schunkelmusik.
Also Schunkelmusik.
Und der Frank trägt vor.
Aber du tust dich da jetzt drüber lustig machen, aber wissend, dass der Frank uns ja schon mitgeteilt hat, ein paar Punkte, die er da hier vortragen wird.
Ja, ich bin sehr neugierig.
Bedeutet das, dass das Impulsreferat zu Beginn von Frank kommt und du kannst jederzeit einsteigen?
Genau.
Sehr gut. Genau. Also damit die Hörenden auch wissen, was Punkt 3 ist, der lautet, was ist neu bei Fabio Ingolic? Und es meint damit eher die Spielauffassung und nicht bei ihm privat, weil das geht uns nichts an. Also noch nicht.
Aber wir werden genau schauen.
Aber ja, das wird schon noch, oder? Das wissen wir.
Aber er hat ja irgendwo, ich glaube, es war auch Kleine Zeitung oder Kronenzeitung gesagt, dass ja Frau und Kind im Stadion jetzt waren und große Glücksbringer waren und sie am besten auch auswärts mitfahren sollen. Also hoffentlich nimmt das mit ins Tivoli, damit wir dort da gewinnen.
Bitte gern. Also,
dem müssen jetzt immer gehen.
Ja.
Und interessieren Sie vielleicht gar nicht für Fußball. Wenn
Familie Ingolic so reisefreudig ist, dann bitte gern. Besorgen wir einen Nightliner. Also jetzt aber, was war neu bei Fabio Ingolic? Naja, neu, also die schärfere Arbeitseinstellung, die haben wir ja die letzten Male schon gesehen, die haben wir ja schon attestiert. Was in diesem Spiel ein bisschen auffällig war, war eine relativ flache Doppelsechs aus Fossi, wie er bei mir heißt, und Jan-Goran Stankovic. Das ist wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass man natürlich in so einer Phase mal versucht, die Mannschaft defensiv zu stabilisieren und dann greift man gern zur Doppel-Sechs des Lords, ne? Die war relativ flach, da war relativ wenig Orientierung nach vorne, die beiden Sechser sind relativ tief hängen geblieben, was uns natürlich auch im Übergangsspiel aus der Defensive nach vorne ein bisschen für Vorprobleme gestellt hat, weil da fehlt halt dann immer mindestens einer im Übergang. Das war relativ spannend. Wer auch relativ oft im Sechserraum aufgetaucht ist, das könnte aber auch mit der stringenten Vertreibung seiner Person aus seinem Zehnerbereich gelegen haben, das war Otar Kitaschwili. Der wurde vom Sechser von Ried, ich habe jetzt leider wieder vergessen, wie er heißt, das ist dieser ehemalige südafrikanische Nationalteamspieler, mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt, der hat den Otar, muss man sagen, relativ arg abmontiert, also da war wenig Licht für den Otar. Und das hat der schon wahnsinnig gut gemacht, das muss man ihm echt lassen. Und Otar ist auch sehr viel in der Sechs aufgetaucht und somit muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass dieses mangelnde Übergangsspiel kein Plan von Fabio Ingolic war, sondern das ist in diesem Spiel ein bisschen so passiert. Was wir schon angesprochen haben, ist, war das Rausspielen aus der Innenverteidigung, dass, wenn es eine Viererkette ist, also wir werden sehen, wie es in den nächsten Spielen so ist, in einer, also in diesem Fall der Viererkette war es so, dass das nahezu ausschließlich über links und über Paul Koller passiert ist und auf der ballfernen Seite der Gazi dann so Mitte, erste Halbzeit und dann auch in der zweiten Halbzeit etwas höher gestanden ist und sich auch höher positioniert hat. Das könnte natürlich schon eine Theorie sein, dass man sagt, wir spielen bewusst immer links raus und der Gegner versucht uns linksseitig zuzustellen, dann muss auf der anderen Seite des Platzes ein bisschen mehr Platz für den offensiv stärkeren Außenverteidiger sein. Jetzt no offense, Emo Karic, aber das wird wahrscheinlich der Gazi sein. Und das war auffällig, weil das hat schon ein bisschen nach Plan ausgesehen, so konsequent, wie das durchgeführt wurde. Hat natürlich auch zu relativ vielen skurrilen Szenen im linken defensiven Halbraum geführt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, da haben wir nicht immer so besonders stabil ausgespielt, aber es hat für dieses Spiel ganz gut funktioniert, hat nach Konzept ausgesehen. Was noch aufgefallen ist, ist, und da möchte ich euch dann gern dazu hineinholen, ich würde über die Offensive gar nicht reden, weil die hat eh quasi kaum stattgefunden. Was mir aufgefallen ist, wir hatten einmal diese Situation, das hat ausgeschaut, als ob Mitchell verletzt wäre. Und der ist da hinkend, gestützt an der Kurve vorbei, hinaus gewackelt. Und wie es geheißen hat, auswechseln, gab es Signale von der Bank. Und die Signale von der Bank gingen an die bereits im Aufwärmmodus befindlichen Spieler. Und der, der geholt wurde, war nicht der Verteidiger, der schon lange da ist, nämlich Manu Aivu, sondern es wurde geholt Albert Valci. Und Albert Valci hat sich begonnen, als erster Innenverteidiger umzuziehen. Und jetzt würden mich eure Beiträge dazu sehr interessieren. Gerne zu was anderem, aber dazu vor allem. Was ist das für eine Botschaft des Trainers, wenn ein Spieler am Deadline-Day kommt und im zwei Tage später stattfindenden Spiel verletzt sich der Innenverteidiger und nach anderthalb Trainings, so wie Paul Koller wahrscheinlich, wird Albert Valci zum Einwechsler geholt und nicht der Innenverteidiger, der schon seit vielen Monaten da ist. Was ist das für eine Botschaft vom Trainer?
Die, die wir vorher schon angerissen haben, dass das Ranking relativ eindeutig ist, dass man mit Koller und Valci wen geholt hat, die sofort Verantwortung übernehmen sollen in der Innenverteidigung und dass man das Aivu und Geierhofer im Moment nicht zutraut.
Mhm. Dazu möchte ich sagen, Valci hat bei St. Gallen nicht wahnsinnig viel gespielt in letzter Zeit.
Noch schlimmer für die anderen zwei.
Ja. Mhm. Ein bisschen hat es ja Fabio Ingolic bei uns auch angerissen, so wie es er erklärt hat, was natürlich nicht in der Deutlichkeit, wie es wir vielleicht jetzt machen, aber wie du und Jürgen gefragt hast, im Sinne von wer übernimmt Verantwortung, wer ist der Führungsspieler, hat er ja gesagt, er sieht das jetzt noch von keinem, der das so macht. Und das ist ja auch ein klares Indiz dafür, dass er nicht wirklich happy ist mit dem Personal, das da so zur Verfügung steht, und offenbar bietet Emanuel Aivu auch im Training nicht genug an, dass er ihn so überzeugt, dass er ihn dann gleich reinholt. Und das, ja, ist ein relativ klares. Ich meine, es war jetzt nur ein Spiel trotzdem, vielleicht haben auch andere Überlegungen eine Rolle gespielt, weil Valci noch ein bisschen größer ist als Aivu, Kopfball stärker ist. Sicher auch ein Thema, weil da hat er Ingolic, glaube ich, noch ein Spiel selbst angesprochen, die Kopfballstärke von Ried wegzuverteidigen. Und das war einer der großen Dinge, die Sturm in dem Spiel gut und richtig gut gemacht hat. Die Gefahr der Rieder aus Standards gebannt mit der Defensivleistung. Aber in Summe muss ich Emanuel Aivu schon fragen. was mache ich jetzt eigentlich und was habe ich alles falsch gemacht?
Ja, man sieht, dass die Boxverteidigung absolut Priorität hat im Moment, weil das einfach so anfällig war bei anderen Situationen, dass man eben da lieber Mitchell reinstellt, der keinen geraden Pass hinten rausspielen kann. Entschuldigung, aber es ist, wenn er versucht hat, tief und schnell nach vorne zu spielen, ist es eigentlich immer schief gegangen, aber die Haut oben hat er halt dann relativ oft hinten. Das war, glaube ich, Priorität einfach bei dem großgewachsenen Gegner.
Ja, und wir müssen auch sagen, dass Fabio Ingolic auch schon nach dem Spiel in Altach und dann auch bei uns bekräftigt hat, dass jetzt mal umüberlegt werden wird in den kommenden Spielen, was den Kader, was die Führungspersönlichkeiten anbelangt, was die Leute anbelangt, die seiner Meinung nach vielleicht jetzt gerade nicht den Einsatz gezeigt haben, den er sich von ihnen erwartet. Und vielleicht war das jetzt einmal bewusster Schuss vom Bug in Richtung Emanuel Aivo. Ich weiß es nicht, ob er ihn wirklich ihn explizit da rausgenommen hat, aber es ist jetzt mal anzunehmen, nach dem, was der Franka gesagt hat, dass das Walci eben noch quasi null Trainings oder ein, zwei Trainings vielleicht sofort die Ersatzposition einnimmt und er nicht. Vielleicht hat man gesagt, du sitzt auf der Bank, aber kommst nur im äußersten Notfall. Du hast jetzt einmal Denkpause. Mag sein, wissen wir nicht. Aber es geht wahrscheinlich in diese Richtung.
Hat zumindest nach dem Aufwärmen dann nicht so ausgesehen. Also wie Walci geholt wurde, war schon Verwunderung zu sehen im Aufwärmen bei Manu Aivo.
Ich weiß nicht, ob er ihm das vorher gesagt hat, dass er sicher nur als Vierter
dran. Er wärmt ja vor uns auf, also so links vor uns, ne? Und wir sehen das ja relativ gut. Und ne? Also nur so.
Naja, wenn du mit 4-Jahres-Vertrag, wie vorher erwähnt, ausgestattet zu diesem Verein geholt wurdest in einer absoluten Hochzeit, erwartest du von dir selbst wahrscheinlich auch eine andere Rolle, die ihm jetzt zumindest teilweise genommen wurde. Und das ist für ihn sicher auch schwer zu schlucken, aber es ist halt schon auch so, wo man die Coach-Perspektive einnimmt, wenn man Geierhofer nimmt, der sicher spielerisch gut ist, und wenn man Aivo nimmt, dass die beiden wirklich bei jedem Spiel für irgendwas gut sind, das total schief gehen kann. Und ich glaube, dass er das im Moment einfach verhindern mag.
Aber ich muss auch sagen, um jetzt nicht wirklich auf eine Person jetzt rauf zu bashen, das wollen wir natürlich hier auch nicht, und das ist auch ganz bewusst nicht unser Grund, dass wir das jetzt besprechen. Die Leistung im Alltag war von allen zu wenig. Also da hätte man, wie gesagt, das hat der Coach eher gesagt, da hätte man eigentlich viele rausnehmen müssen.
Was ich jetzt noch fragen muss ist, jetzt haben wir eine Viererkette gesehen gegen Ried. Coach hat ein paar Mal gesagt, wir werden aber auch Dreierkette spielen. Haben wir einen Alltag gesehen. Hoffentlich besser als in Alltag, aber wurscht jetzt, davon gehen wir jetzt mal aus. Wenn wir Dreierkette spielen und wir jetzt als aktives Personal Albert Walci, den weitwerfenden Jalen Mitchell und Paul Koller haben, dann haben wir eigentlich drei Innenverteidiger für eine Dreierkette. Wie dringend braucht man dann eigentlich einen in Form befindlichen Geier, weil dass da ein Innenverteidiger ausfällt oder dass da einer eine Sperre ausfasst, das ist relativ naturgegeben, oder? Also ist fünf aktive Innenverteidiger im Kader ein bisschen wenig für Dreierkette?
Wahrscheinlich ist es.
Wo zwar jetzt relativ in Ungnade gefallen zu sein scheinen, konjunktiv.
Naja, wenn eben von die drei mit der Dreierkette einer ausfällt, dann hilft es eh nicht. Dann muss er eben von denen nehmen. Ich glaube, dass vielleicht sieht er eventuell die Option, dass Jon dort auch spielen kann, wenn Dreierkette gespielt wird, eventuell, keine Ahnung. Vielleicht macht er das aber auch davon abhängig, ob er Vier- oder Dreierkette spielt, was er Personal gerade in welcher Stärke zur Verfügung hat.
Muss er eigentlich, ja. Aber kurzfristig bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob man so schnell so gut etablierte Dreierkette sehen werden. Ich glaube, das Ried-Spiel hat jetzt schon einmal gezeigt, okay, back to basics, hat da in dem Bereich schon einiges funktioniert auch wieder. Auch was Einsatzwillen, Leistungsbereitschaft betrifft, war das ja auch, waren da auch gute Sachen und Dinge zu sehen. Und ich glaube, dass man da versucht, jetzt so Schritt für Schritt weiterzukommen, da in kleinen Schritten sich anzunähern. Wieder einer besseren Performance.
Vielleicht muss man bei den Innenverteidigern noch dazu sagen, ich glaube nicht, dass zum aktuellen Zeitpunkt der Saison die Tür für Geierhofer und Aivo jetzt ganz zu ist.
Also nein,
ich glaube schon, dass sie die aufdrehen könnten, wenn sie es denn wollten, dass sie da wieder Licht sehen. Und es wird Sperren und Verletzungen geben. Albert Walci ist ja nicht unbedingt nicht verletzungsanfällig. Also wer weiß, ob der überhaupt alles durchspürt bis zum Schluss jetzt.
Ja, Jalen Mitchell hatte auch in Minute 13 einen Zipperlein, ne, und war fast draußen.
Ja, dem ist er aber auch brutal hinten auf die Achillessehne.
Ja, aber also. Ich meine nur, also
Ja, eben.
Es kommt auch aus einer längeren Verletzung, der Mann, so wie ich einfach sagen. Ne?
Ja.
Hm? Wie kann man auf wen brutal rauffallen?
Ja, fest und wuchtig. Wuchtig mit Intensität auf den Unterschenkel gefallen.
Wir haben 2 Euro.
Die Spardose ist noch nicht da.
Ah, verdammt, die haben wir noch nicht, ja.
Genau.
Kurz zur Erklärung, ja. Wir haben im Nachgespräch, Jürgen Bucher, Audiokommentar, legt jetzt gerade 2 Euro in die Tisch.
In das Pott-Logo.
In das Pott-Logo hinein, das da liegt. Wir haben darüber geredet, dass wir ein Wuchschwein einführen möchten, für jedes Mal, wenn irgendwer auf Sendung die Worte Wucht und Intensität und was haben wir noch gehabt? Oder eh nur die zwei?
Wucht, na, 3 waren es, glaube ich.
Tiefgang.
Nein, ich weiß es jetzt nicht.
Müssen wir noch genau
das hören. Aber auf jeden Fall, das Geld kommt dann, schwarze Höfen.
Genau, das war die Idee, ja.
Das war die Idee.
Ja,
das Wuch. Ich hoffe, das wird
Schwein. Ich lasse jetzt die 2 Euro da liegen und es besorgt bitte jemand ein Schwein.
Ja, ich hätte, glaube ich, eines sogar zur Verfügung.
Andi hat ein Schwein zu Hause. Andi hat ein Wuchschwein zu Hause, das finde ich jetzt lustig. Okay, wir sind gespannt.
Eine Spardose.
Passt.
Schweinform. Gut. Mhm.
Ja.
Wir, wenn wir so auf Ried noch zurückblicken, müssen wir schon auch noch über den Mann sprechen, der uns diese 3 Punkte beschert hat am Ende des Tages.
Rekruthödel,
der eingewechselt worden ist.
Mit Gottes Hilfe.
Auch das hat er dann am Ende diesen Ball ins Tor befördert. Arrieta hat auch noch geholfen, oder zwar sogar, weiß ich gar nicht, wer da alles zugegrätet hat dann noch. Trotzdem ist er für seinen Mut belohnt worden. Und auch das zeigt er davon, dass er sich einiges zutraut. Im Übrigen auch Philipp Ruschka, der es ja auch einmal gar nicht so schlecht grundsätzlich probiert hat, also noch größere Distanz. Also ich glaube, der hat grundsätzlich auch einen ganz guten Huf, der Herr Ruschka.
Also jetzt sagt Huf oder Ruf?
Huf. Einen Huf, um in der Tiersprache zu bleiben. die trauen sich schon einiges zu. Die beiden auch eine sehr, sehr coole Grätsche vom Philipp Ruschka habe ich in Erinnerung, wo er, glaube ich, irgendeinen anderen Sturmspieler mit umgegrätscht hat.
Ja, das klingt ganz...
Das klingt jedenfalls
Ruschka.
Kayombo war es, danke. Einen Rieder und Kayombo und den Ball irgendwie weggegrätscht.
Alles weggeschnitten, was
er war. Er war alle Gefangenen jedenfalls. Abgefälscht, spielentscheidend hat den Ball übrigens der den Otto abmontiert hat, dessen Name mir jetzt auch entfallen ist.
Ja.
Ich schaue es noch, wie der heißt.
Bitte schon noch. Dann... Können wir das auch noch einbauen? Na, jedenfalls JP Hödl, wohlverdient erstes Tor und er hat es ja auch sehr genossen. Muss man sich nur den Torjubel dann auch anschauen, der ja um einiges komplizierter war als das Tor und herausfordernd.
Bevor er in sein Kasernenbett schlafen gehen musste.
Genau.
Yusuf Mart.
Yusuf Mart.
Das war auch der Weitwerfer.
Ja. Also bravo JP Hödl und auch der ja schon für sein junges Alter eine sehr wichtige Figur in dieser Sturmmannschaft. Er ist ja auch in den Mannschaftsrat gewählt worden oder befördert worden jetzt seit kurzem und hat auch irgendwo zu Protokoll gegeben, dass er sich auch annimmt um die Neuzugänge. Ich glaube, Rory Wilson hat er gesagt, ja, geht gerne auf ihn zu, unternimmt mit dem Sachen und so weiter. Also JP Hödl mit 19 Jahren schon ein richtig guter Typ, nicht nur ein hervorragender Fußballer, sondern einer, der ja den SK Sturm lebt und verkörpert wie kaum ein anderer junger Spieler momentan.
Hat man in dem Kurzauftritt, den er bei uns schon hatte, gleich
mit, ja.
dass da was geht.
Ja.
Richtig gut. Und ganz am Ende hätte Sidi beinahe noch einen Assist gemacht.
Richtig.
Er hatte den Assist gemacht.
Der Otto hat es vergeigt. Mehr Impact als die beiden Stürmer in 80 Minuten davor mit einem sehr guten Antritt und einem Pass auf Otto Kitteschwili.
Sind wir froh, dass die Situation so war und nicht umgekehrt.
Oder man stelle sich vor, geht selbst und verstolpert es dann. Ja, ist gescheiter so, ja.
Ja, aber auch das, gut, Mike, dass du es angesprochen hast. Abgesehen davon habe ich interessant gefunden an dem Wochenende, dass in einem Fußballspiel wie das in Graz-Liebenau mehr geworfen worden ist und dafür in der Super Bowl ein paar Stunden später eigentlich nur geschossen worden ist. Oder genau. Mehr geschossen worden
hat ist. Hat es den Namen Football ja einmal auch verdient.
Das dann anzubringen.
Torwart könnte man dann kurz anreißen. Bignetti.
Ja.
Bisschen nervös.
Bis aber auf einen hohen Ball war ein bisschen...
Alles gut.
Bisschen nervös war eigentlich...
Nichts ist geschenkt jedenfalls.
Sehr sicher.
Ja, also gute Partie. Ich darf noch einmal... Eingedenk bringen. Es war natürlich relativ viel defensives Personal vor ihm. Mit der Viererketten und zwei Sechser und einem auch sehr tief fallenden Otar Kitaschwili. Also da sind schon relativ viele Leute davor gestanden.
Aber er ist aber ganz gut rausgekommen und gut reagiert.
Nein, das will ich nicht sagen.
Heranlaufen,
ich will
nur sagen, Stürmer, man hat insgesamt nicht schlecht gemacht.
Man hat schon systemisch auch relativ gut verhindert, dass da wahnsinnig viel auf die Kisten kommt. Na, man hat extrem viel und sauber wegverteidigt. Ja? Und passt gut. Und das, was zu halten war, hat er gehalten. Also.
Und er schießt weniger oft hohe Bälle nach vor, was wir ja wissen, was der Trainer ja nicht so gerne mag.
Ja, stimmt. Wieder. Wobei man auch sagen muss,
ja,
es wird dann schon versucht, kurz rauszuspielen. Ja. Irgendwann kommt dann trotzdem der Heuball und war
ja, okay,
in aber der Sekunde weg.
Prinzipiell.
Also.
Beim leider verletzten Daniel ist es ja, war es, glaube ich, ein paar Mal zu oft, das Hochaufspielen. Wann ist denn der wieder fit? Wissen wir das?
Ein paar Wochen dauert
es. Mehrere Wochen hat es geheißen.
Okay. Also
gute Besserung.
Ab der Meistergruppe.
Gute Besserung an dieser Stelle. Wünschen wir natürlich. Damit
wieder rechnen und wir gehen ja alle davon aus, dass Sturm in der Meistergruppe spielt. Oder nicht?
Ja, der Trainer hat das schon in der PK in der Woche erhofft, dass er zur Meistergruppe wieder fit ist. Eine gute Ansage vor dem Riedspiel, wo noch alles schief laufen kann.
Hinsichtlich. Ja, die drei Punkte waren jetzt nicht unwichtig.
Das war für diese Aussage
nicht unwichtig. Für diese Aussage, ja.
Im Herbst hätte man dann gesagt, es ist alles drin, wir sind nur einen Punkt hinter dem ersten.
Genau. Ja. Gut, irgendwie mag das nicht recht in die Gänge kommen mit der Kommunikation beim SK Sturm. Nachdem Fabio Ingolitsch bei Black FM einen soliden Auftritt mit klaren Worten hingelegt hat, war Micha Parenz im Sky-Interview nach dem Riedspiel wieder eher irrlichternd unterwegs. Nachdem man es endlich hinbekommen hat, relativ einheitlich den Umbruch, die knapperen finanziellen Mittel und die Reduktion der Kaderkosten unter die Leute zu bringen, sprach der Sportchef plötzlich von viel Qualität, die geholt wurde. Insgesamt außerdem ein Interview, das für das Standing und die Ausstrahlung des Sportchefs des österreichischen Meisters nicht unbedingt eine große Hilfe war. In diese Kerbe schlägt auch eine Aussendung der Brigatta, die sich einerseits mit dem Dauergemaule und dem Bashing einzelner Spieler auseinandersetzt und das scharf verurteilt. Es heißt in diesem Statement aber auch, Zitat, ein zentraler Punkt ist die seit längerer Zeit fehlende Kommunikation des Vereins. Das Ausbleiben von klaren Einordnungen, Erklärungen und öffentlicher Haltung befeuert die Negativspirale massiv. Schweigen lässt immer die Lautesten gewinnen und das schadet dem gesamten Umfeld. Ja, eine ziemliche Breitseite gegen die eigenen Fans und die Verantwortlichen des Vereins. Oder wie sehen wir das, Jürgen?
Ja, sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich mal sagen. Es ist einfach Fakt, dass man versucht es jetzt anders zu machen, aber man ist noch nicht am Ziel angekommen. Man schafft es einfach nicht, dass man sich so hinstellt, dass das ein klares Statement ist, wo jeder sagt, okay, passt, ich habe es verstanden, ich gehe da jetzt mit und so ist die Situation. Wenn man es immer wieder aus irgendwelchen Gründen verwässert, dann doch wieder was anderes sagt, plötzlich wieder das Gegenteil sagt, dann unbedacht sagt, man hat jetzt eigentlich durchaus Aderlass in der Transferzeit, sagt man hat eigentlich Qualität geholt. Das sind unbedachte Sachen, die ja schlechte Vorbereitung sind. Da muss man sich was überlegen, da muss man sich Botschaften ausmachen. Das ist so das kleine Einmaleins der Kommunikation. Und ich weiß ja, dass das versucht wird von denen, die Kommunikation machen, aber es ist offenbar ein hartes Brett, das sie zu bohren haben.
Hast du das Gefühl, dass sie Micha Parenzen vielleicht auch, wenn er so die Kommentare über seine Performance liest, ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt und auch deswegen diese Sachen sagt, um sich auch ein bisschen rechtfertigen und sich zu verteidigen?
Ich glaube einfach, dass es erstens nicht das ist, was er am liebsten macht und zweitens natürlich, wenn du unter Dauerbeschuss bist und unter Dauerdruck bist, dann wahrscheinlich auch zu Fehlern neigst, was ganz normal ist bei Menschen, die unter Druck stehen. Und es kommt noch was dazu und das würde ich nochmal doppelt unterstreichen. Ich sehe auch nicht, dass der Vorstand und namentlich Christian Jauke, der Chef dieses Vorstands, ihm diesen Rückhalt und diese Sicherheit als Präsident gibt, dass er sich gut entfalten kann und dass er auch das Gefühl hat, da werde ich so genommen, wie es sein soll, als sportlich Verantwortlicher. Ich glaube, das ist in der Gemengelage das größte Problem, dass der, jemand hat zitiert, ihm auch öffentlich ab und zu die Eier abschneidet, indem er ihn einfach schlecht ausschauen lässt und sich selber gut darstellt. Das ist sicher auch ein präsidiales, von oben nach unten Problem.
Frank, siehst du das auch so?
Ja, also wir haben Micha Parenzen viel kritisiert, partiell glaube ich auch wirklich zu Recht. Wir haben nach wie vor ein gutes Auskommen mit ihm. Das zeigt, dass er zumindest nicht alle unsere Kritik furchtbar sich wahnsinnig zu Herzen genommen hat oder es sachlich verstanden hat. Das, was mit ihm mittlerweile öffentlich und auch teilöffentlich passiert, ist natürlich bedenklich, muss man ganz ehrlich sagen. Und ob wir unseren Teil dazu beigetragen haben, dass das salonfähig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wir versuchen, das sachlich darzustellen. Was Faktum ist, ist, und das finde ich schon bezeichnend, ich kann mich dunkel entsinnen, ihr könnt euch auch noch erinnern, ihr seid alt genug, irgendwann hat der SK Sturm Ronald Brunnmeier verpflichtet. Mhm. Ja? Und der kam damals als fast Torschützenkönig, wenn ich mich noch dunkel entsinne, zum SK Sturm. Und es wurde uns damals dann schon aus vereinsinternen Quellen berichtet, dass das von vornherein irgendwie unter einem schwierigen, schlechten Stern gestanden ist und dass nach ganz, ganz kurzer Zeit die Reaktionen auf egal, was Brunnmeier gemacht hat, wirklich schon der reine Wahnsinn waren. Also vereinsintern ist er permanent kritisiert worden und von draußen war es natürlich sowieso von Haus aus ein Wahnsinn, weil es natürlich auch aus dem falschen Umfeld gekommen. Und es erinnert mich ein bisschen dran, muss ich sagen. Also ich glaube, wir sind akut in einer Situation, dass Micha Parenzen jetzt auch ein paar gute Dinge machen kann, die werden viele Menschen nicht mehr wahrnehmen. Und das ist eine verfahrene Situation. Und da müssten wir jetzt als ganzer Verein verstehen, dass die Situation so ist und versuchen dagegen arbeiten. Ich glaube, jetzt wäre es dann langsam so an der Zeit. Er ist bei diesem Verein, er arbeitet für diesen Verein, er wird nicht absichtlich Dinge falsch machen, da bin ich mir ganz sicher. Selbiges gilt übrigens auch für unseren norwegischen Stürmer, ne? Der will auch nicht keine Tore schießen, sondern das ist halt nicht. Könnte man sich auch überlegen, wie man mit dem umgeht und das ist eigentlich jetzt genau das gleiche Thema. Ne? Könnte man sich ein bisschen mäßigen und mit dem Beschuss ein bisschen aufhören.
Ja, und umso wichtiger wäre die Unterstützung der wesentlichen Menschen in dem Verein, die auch die Power haben, das zu tun und das passiert aus der Ecke des Gesamtvorstands gar nicht.
Hm. Ja, du magst ja diese Transferzeit sowieso nicht. Aber es ist ja wirklich in dieser Phase ganz arg, weil wenn letzter Transfertag, ich glaube das war der Freitag, bis 17 Uhr war das Transferfenster offen, dann sind, weiß ich nicht, wie viele Stürmernamen, 4, 5 Stürmernamen sind aufgepoppt vom Reischl, über irgendeinen Stürmer aus Polen und so weiter. Und jedes Mal, wenn dann irgendwie was gekommen ist, das wird es jetzt nicht, dann ist sofort postwendend im Social Media gekommen, das hat der Parenzen wieder verbockt. Es weiß keiner wirklich, wie das abgelaufen ist, was wirklich Sache war, ob das nur irgendwelche Strohfeuer waren oder so, sondern sofort der Parenzen hat es verbockt. Und Wilson gekommen und dann hat man sofort gesagt, der ist sicher jetzt nicht vom Parenzen gekommen. Also das war jetzt sicher nicht in Parenzens Idee.
Und in so einer Rahmenbedingungssituation musst dann halt auch schon ein ziemlich stark aufgestellter Mensch sein, dass die kaltschnäuzig vor TV-Mikro stößt und das overmoderierst. Das geht alles Hand in Hand, dass das nach unten sich spiralisiert.
Aber ich bin trotzdem der Meinung, proaktive Kommunikation und Erklärung hilft immer, glaube ich.
Voll.
Ja, und sowieso. Das gelingt selten.
Genau, und das haben wir auch so kommuniziert jetzt
und in unserer Kritik. Und das ist kein Bashing, sondern das ist sachliche Kritik, die wir versuchen anzubringen.
Und es ist ja nicht so, dass man nicht aus dem Verein erfahren hätte, dass man dieses Interview selbst nicht als geglückt bezeichnet und da versucht auch gegenzusteuern. Also
weil ich glaube tatsächlich, dass es noch nie, also ich will mich nicht darauf festlegen, aber noch nie eine Wintertransferperiode gegeben hat, wo bei Sturm so viel passiert ist wie jetzt. Ich kann mich echt Ab- und Zugängen
im Winter wahrscheinlich nicht.
Kann ich mir echt nicht vorstellen. Wenn es irgendwer weiß von den Zuhörenden, bitte schreibt es uns, wo uns einmal passiert ist. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern.
Und es ist folgende Situation. Um zu erfahren, was die Hintergründe sind und wie das einzuordnen ist, muss man nachfragen. Proaktiv erklären tut es aber niemand.
Ja.
Das ist der Punkt. Eben. Darum geht es eigentlich.
Weil sonst bleiben diese Geschichten von wegen, 47 Angebote für Stürmer XY, die allesamt abgelehnt worden sind, das bleibt halt dann alles auch hängen. Ich meine, da ist garantiert natürlich wahnsinnig viel Schwachsinn dabei, was einfach alles nicht stimmt. Mhm. Und natürlich wird man dann sagen, man kann sich nicht um jeden Schaß kümmern, der irgendwo auf X oder wo auch immer in irgendeinem anderen asozialen Medium eingeschrieben worden ist. Aber trotzdem, ja, bleibe ich dabei, dass halt, wie der Jürgen gerade nochmal gesagt hat, etwas mehr pro, einfach eine Gesamterzählung über die Transfer Überlegungen helfen wird, oft.
Generell ist aber zu sagen, an diesem Zitat von der Brigata, die wir vorher gebracht haben, ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist ja eigentlich wirklich komplett richtig, alles. Ja,
dafür so. Haben wir jetzt eh lang geredet.
Genau, dafür haben wir lang geredet. Das ist jetzt komplett richtig. Und für den Letzten oder die Letzte, die das noch nicht verstanden hat, Herrschaften da draußen, Sturm Graz ist im Umbruch. Wir müssen andere Brötchen backen. Wenn es von außen nicht kommt oder vom Verein nicht kommt, wir sagen das jetzt gerade so offiziell. Ich glaube, es hat jetzt mittlerweile jeder verstanden, bis zum letzten Hinterhofjournalisten da draußen.
Und wenn wer wissen mag, was der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn ist, kann er auch gerne bei uns noch
fragen. Auch das erklären. Wir haben die private E-Mail-Adresse von Jürgen Bucher.
Nein, wir haben mittlerweile ein Copy-Paste-Statement dazu.
Ja, genau.
Das haben wir einige Male erklären wir müssen. Wir
können einen Chatbot einrichten.
Wo sind die Millionen
hin? Genau, wo sind die Millionen?
Wo sind die Millionen hin?
Ja. 90 Millionen.
Da ja. Hätte so viel Geld.
Das sollte man einen Sticker machen, oder?
Ja.
Wo sind die Millionen hin?
Gut, das wäre jetzt euch zu diesem Thema, oder?
Ja, wir sind bei Punkt 5.
Genau. Ultras Liberi hört man seit geraumer Zeit bei jedem Spiel des SK Sturm von der Tribüne. Seit dem Heimspiel gehen Brandenbergen noch öfter und noch lauter. Der Grund für eine Reihe von Leuten aus der Grazer Fanszene setzt es am Tag des Bergenspiels erstinstanzlich zum Teil drakonische Haftstrafen infolge von Vorfällen bei der Meisterfeier im Mai 2025. Es geht dabei in erster Linie nicht darum, ob Dinge vorgefallen sind, sondern vielmehr um die Tatsache, dass die Strafen so hoch ausfielen, teilweise auch unbedingte Haft für Leute, die bis dato unbescholten waren. Das Kollektiv 1909 weist in einer Aussendung auch mit Vergleichen darauf hin, wie hoch die Strafen für Dinge wie Becherwerfen auf die Polizei in Relation zu teils brutalen häuslichen Gewaltdelikten ausgefallen sind. Der Verdacht liegt nahe, dass hier ein Exempel am Fußballfan statuiert wurde, da es seit geraumer Zeit nicht das beste Verhältnis zwischen den Sturm-Ultras und der Polizei gibt. So, ja, wer mag was dazu sagen, Leute? Frank?
Ja, diffiziles Thema, muss man natürlich sagen, weil wir haben nach der Meisterfeier und selbst relativ ausgiebig über die Meisterfeier aufgeregt. Wir haben in einer oder zwei Sendungen danach uns auch relativ klar positioniert zu dem ganzen Bild- und Videomaterial, das wir da auch gesehen und teilweise zugespielt bekommen haben, wo Dinge zu sehen waren, wo man sagen muss, ja, das muss wirklich nicht sein. Und wir wurden dann teilweise, weil wir das gesagt haben, ja darauf hingewiesen, dass wir das ganze Bild nicht kennen und dass wir uns da nicht dazu äußern sollen, weil wenn wir nicht wissen, was vorher passiert ist, wissen wir nicht, warum das nachher passiert. Das mag schon sein, Freunde, nur Faktum ist, das, was wir sehen, ist trotzdem nicht gut zu heißen. Punktum. Ja. Und das haben wir damals auch ganz klar gesagt. Was wir aber natürlich auch gesagt haben, ist, dass wir haben weiter recherchiert und dann haben wir von anderen Dingen gehört, wie einem massiven Versagen des Ordnerdienstes etc. etc. Und dass die Grazer Polizei in solchen Situationen dann auch nicht immer vollgespickt ist mit Kindern von, also dass du durchaus auch ein paar Kinder von Traurigkeit dabei sind, das wissen wir auch. Also ne, das Verhältnis zwischen Kurve und Polizei war auch schon mal besser, sagen wir es mal so. Faktum ist jetzt aber, dass wenn man jetzt hört, was da vorläufig beschieden wurde, dann ist dieser Eindruck, der da entsteht, natürlich schon absolut legitim. Vor allem, wenn Menschen mit unbedingten Haftstrafen betraut werden, die noch nie in ihrem Leben irgendwas angestellt haben. Da muss man dann sagen, das wirkt dann komisch. Und die Kritik, die muss man dann auch äußern dürfen, finde ich ganz klar. Und darum haben wir auch gesagt, dass wir das auf jeden Fall in dieser Sendung halt diskutieren wollen.
Ich finde vor allem wichtig, dass man das mit dieser Aussendung jetzt auch ordentlich kontextualisiert hat von Fanseite, um das gut aufzuarbeiten, was da passiert ist, wo das Thema liegt, weil es wird ja nicht einmal aus der Fanszene bestritten, dass dort Dinge passiert sind. Das ist ja einfach Fakt, das ist ja auch belegt. Wie sie zustande gekommen sind, ist ein anderes Thema, das hast du ausgeführt. Es geht im Endeffekt darum, wie hoch die Strafen ausgefallen sind für teilweise, ich würde jetzt nicht sagen Bagatelldelikte, aber für tatsächlich relativ geringe Strafverhalten, wo man normalerweise zumindest ohne Einsitzen davon kommen sollte, vor allem wenn man vorher noch nie irgendwie auffällig geworden ist. Und dass da offenbar auch ein Richter am Werk war, der Polizei so quasi in die Hände gespielt. Ist ein bisschen ein Zufall, welchen Richter man da kriegt normalerweise, aber es gibt halt welche, die da eher nicht fußballaffin sind. Es gibt andere, worauf auch in der Berufung gehofft wird, die das ein bisschen entspannter sehen und das ein bisschen besser einordnen können und da nicht so irgendwie mit Statements auffallen, wie es auch in den Gerichtsberichten zu sehen waren, wo man so von kriegsähnlichen Zuständen rund um ein Stadion spricht, was eh in der Aussendung auch gesagt wurde, wenn man die Welt anschaut und das als kriegsähnliche Zustände bezeichnet, dann muss man ein bisschen aufpassen, weil da kann man sich ziemlich die Finger verbrennen. Aber ja, es ist jedenfalls so, dass es da offenbar jetzt ein gewisses Missverhältnis gibt zwischen der Exekutive und Legislative und dem, was Fußballfans so sind. Und das ist ein Thema, das wir jetzt picken haben und da muss man schauen, wie man damit wieder zurechtkommen wird in Zukunft.
Hm. Es war ja auch das Echo in den diversen Kurven in Österreich, aber auch darüber hinaus sehr groß. Also sehr viel Solidarität, nicht nur mit den Vereinen, mit denen es sowieso Verbindungen gibt. Werder, Karlsruhe.
St. Pauli.
St. Pauli hat auch, aber auch in Österreich wirklich sämtliche, sogar die Hartberger haben in Wien-Hütteldorf ein kleines Plakat präsentiert. Das heißt, auch da gab es sehr viel Solidarität. Und natürlich, was der Jürgen schon gemeint hat, das geht jetzt alles in Berufung logischerweise, aber das heißt, das kostet Geld. Dafür ist auch am vergangenen Spieltag gegen Ried die Möglichkeit geboten worden, nicht nur die Becherspende dafür herzugeben, um für Choreos zu sammeln, sondern auch für die Gerichtskosten der betroffenen Personen. Also es ist jedem freigestanden, das zu tun, finde ich auch eine gute Möglichkeit, dass man da diese Möglichkeit auch geschaffen hat gleich.
Und vielleicht noch zur Einordnung, warum vor allem beim Bergenspiel durchaus sichtbare und spürbare Betroffenheit geherrscht hat. Das hat auch Leute betroffen, die tatsächlich wichtige Menschen in der Kurve waren für das, was Choreos betrifft, Organisation betrifft, rund um jeden Spieltag, jede einzelne Woche, was diese Fanszene so produziert und leistet und unabhängig davon, was dort vorgefallen ist oder auch nicht, ist das einfach ein harter Schlag für diese Fanszene hinsichtlich dessen, was sie jede Woche tun möchte. Und ich glaube, deswegen war die Betroffenheit bei den Protagonisten, die das erklärt haben, also groß. Und deswegen war das alles sehr emotional aufgeladen, sagen wir so.
Genau.
Ja.
Und wenn ihr das da draußen nicht hört, könnt ihr euch überlegen, beim nächsten Heimspiel wird es die Tonnen, auf denen Soli draufsteht, für Solidarität wahrscheinlich auch wieder geben. Könnt ihr euch überlegen, wo ihr den Becher reinwerft. Ihr könnt es natürlich gern bei der Choreo reinwerfen. Wir könnt es aber auch gern in die Soli-Tonne reinwerfen. Das Geld wird dafür verwendet, um die Kosten einer solchen Berufung irgendwie ein bisschen mitzufinanzieren. Komplett finanzieren wird es ja nicht ausgehen, aber zumindest mitfinanzieren. Kostet relativ viel Geld und sollte im Interesse von uns allen sein, die wir gern in Fankurven gehen, glaube ich. Weil man natürlich sagen muss, teilweise wird, so wie wir hören, natürlich auch auf Basis von diversen Indizien hier relativ stark geurteilt. Und da wird es mir natürlich ein bisschen kalt über den Rücken, wenn ich höre, über Indizien werden Menschen zu unbedingten Haftstrafen verurteilt. Das, Daddy, also in dieser Justizlage möchte ich eigentlich gar nicht so gern leben, wo Indizien dafür reichen. Und ja, und da muss man jetzt echt hoffen, dass eine gute Berufung da durchgeht, weil das ist nicht so lustig. Das trifft uns irgendwie, auch die wir nie einen Becher werfen und schon gar keinen Müllkübel, aber es trifft uns dann alle ein bisschen, ne? Möchte ich sagen.
Ja, und falls irgendwer tatsächlich glaubt, dass der Umgang der Polizei eh gerechtfertigt ist im Umgang mit Fußballfans, dem empfehle ich, glaube es ist in der letzten Elf-Freunde-Ausgabe ein Bericht, wo ich glaube mehrere Fans deutscher Clubs über ihre internationalen Fahrten berichten und was ihnen da alles so passiert ist, wo Personen teilweise aus Bussen rausgeprügelt worden sind, obwohl sie noch nicht einmal im Stadion waren und so weiter. Also das ist schon auch international, auch wir hören es ja teilweise von Leuten, die unterwegs sind in Ländern, wo es nicht so lustig ist, wie vielleicht in Schottland, wo wir heuer waren, wo es sehr, sehr angenehm war und problemlos funktioniert hat. Aber da gibt es ganz viele andere Länder, wo der Umgang zwischen Fans, also vor allem der Umgang der Polizei mit Fußballfans, ja, völlig unverhältnismäßig ist. Und ja, dem all denen kann ich nur empfehlen, ja, lest da mal rein, informiert euch da mal, wie teilweise da mit Fußballfans, die eigentlich nur in das Stadion rein wollen, umgegangen wird.
Und das jetzt ein bisschen auf einer positiveren Note vielleicht ein bisschen zu beenden, will ich jetzt euch die Frage stellen, 4 Runden vor Ende der regulären Meisterschaft, bevor es dann zur Punkteteilung kommt. Ich habe sie in unsere andere Gruppe, in unserer Gentlemen, Ladies and Gentlemen Hulls Gruppe schon gestellt und ihr habt darauf nicht geantwortet. Was glaubt denn ihr, wie viele Punkte werden denn reichen für ober den Strich bleiben?
Kurz nachschauen müssen, Sturm hält ja momentan bei 31. Ich glaube, dass 33 reichen werden.
33 oder 32?
Wahrscheinlich sogar 32.
Ich gebe eines mehr, glaube ich, es sind 34 Punkte. Okay.
Wie viele Punkte man braucht?
Ja.
Solche Sachen mag ich gern.
Ist ja wurscht. Aber wir können ja dann auf jeden Fall 2 Euro.
35 Punkte reichen sicher.
Schau, wir kennen ja, wenn wir nur 2.
Nein, die reichen sicher.
Genau, 38 reichen auch sicher.
35 reichen sicher. Aber wir können ja 2 Euro jetzt jeder reingeben.
Habe ich schon.
Ja, du hast das für das Wort, das wir jetzt
nicht sagen. Jetzt habe ich nicht nochmal 2 Euro.
Nicht, aber für das nächste Mal. Und der das Spiel gewinnt, der braucht natürlich diese 2 Euro nicht zahlen, dann haben wir jetzt zumindest schon mal 10 Euro für diese Sendung zusammengebracht.
Fantastisch.
Das ist ja immerhin was. Was habe ich gesagt? Ich habe eigentlich 34 gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber mittlerweile eigentlich beim Andi bei 33, weil da ja viele direkte Duelle von den Mannschaften drunter auch noch dabei sind, das darf man ja nicht vergessen.
Und das kann wirklich jeder gegen jeden.
Es kann jeder gegen jeden
gewinnen. Diese Liga ist so mies, Entschuldigung, man kann es nicht oft genug sagen.
Aber du sagst, es reichen 2x quasi.
Also, ja. Ich bin mal, also Sportskamerad Dietzer hat er letztens gemeint, dass 32 Punkte reichen.
Ja.
Das kann auch sein.
Kann auch sein.
Also ich glaube, viel fällt uns
nicht mehr. Das heißt, 0-0 gegen Blau-Weiß da reicht.
Weswegen wir wissen, warum dieser Sieg gegen Rieders wirklich...
Ja, der war wichtig.
Entscheidend war.
Das
kann wirklich sein.
Aber man kann schon probieren, mehr Punkte machen, weil das hilft schon ein bisschen,
trotz
Punkte
teilen. Das noch helfen.
Ja. Salzburg hat es an dem Wochenende nicht probiert zum Beispiel.
Probiert haben sie es, glaube ich, schon.
Also, aber
Abu Bakr Barry hat was dagegen gehabt.
Genau, ich sage jetzt nicht,
allein was mir... sehr schönes Tor.
Ich sage jetzt nicht, was mir
unsympathische
Andreas Derler geschrieben hat in unserem privaten Chat.
Was denn?
Punkt Austria.
Ja, ja. Na, also...
Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was los ist.
Eine derart unsympathische Mannschaft. Okay. Leid.
Ja, schrecklich.
Ja, das ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich, wirklich furchtbar.
Ja. Ja, aber die
11 Ranftels.
Ich würde gerade sagen, eine unsympathische Mannschaft und dann ist der reine Ranftel einer dort.
Wir wissen aber, was immer passiert, wenn die Austria gegen diese Mannschaften spielt, die halt das Spiel machen.
Ja, aber gegen Salzburg haben sie eigentlich immer verloren.
Und ja,
seit 11 Jahren. Ja.
Aber der kurze Ranftl-Rant haben wir noch gestartet, wer das Interview auf 90 Minuten mit ihm gelesen hat. Also mehr braucht
ist bestätigt worden mehr, in seiner bisherigen Meinung.
Mehr braucht man nicht wissen, weil was der auch ganz frank und frei sagt, wie er spielt, was er für ein Spielertyp ist und was er so macht, um Fußballer zu sein und zu realisieren, ist einfach ein Brechmittel. Entschuldigung,
sein dem Spielstil, fällt mir nichts anderes sein. Sein Spielstil ist fallen.
Hat er gesagt?
Und das hat nichts damit zu tun.
Er hat eigentlich gesagt, nein, er hat gesagt, das ist sein Spielstil. Ja.
Das hat nichts damit zu tun, dass ich Morddrohungen gut finde, weil das der Titel war. Aber dass man den nicht mag,
ist legitim. Wenn man Fußball mag,
mag man reine Ranftl nicht.
Mag man den nicht, genau.
So kann man es eigentlich stehen lassen.
Okay, ich muss jetzt nochmal zusammenfassen. Wie viel hast du jetzt gesagt? Wie viele Punkte?
34.
34?
Ja, 33.
33, Jürgen?
Ich muss nochmal nachdenken.
Das zählt nicht. Er hat vorher 35.
Ja, 35 sagt, das ist viel zu viel, das reicht sicher. Ja, aber 35 reicht. Man muss jetzt das Minimum sagen.
Nein, du musst genau die Zahl sagen, die der Sechste dann haben wird.
31.
Boah, das ist mutig. Ja. Dann sag ich jetzt 32, weil dann haben wir alles abdeckt.
Super. Nein, Moment, was? Lena hernach.
Lena.
An den Reglern.
An den Reglern.
Wie viele Punkte? Wir haben 31. 32,
33
und 34. Du darfst aber auch gern was doppelt sagen. 34? 32.
32.
Hm. Okay.
Okay,
gut. Super. Das ist genau das genommen, was ich genommen habe.
Ja,
aber du wirst recht haben.
Man kann nur kurz gute Besserung an die Regler wünschen, weil genau. Der Herr nimmt uns auf, obwohl sie zumindest partiell halserkrankt
ist. Ja. Genau, sie hätte teilnehmen sollen.
Aber sie war von der Redaktionssitzung vorher schon so erschöpft, dass sie gesagt hat, sie kann nicht mehr.
Muss ich vollkommen verstehen.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist auch einiges besprochen worden.
Genau.
Mein Lieber.
So ist es. Wir haben trotzdem noch eine Sendung.
Mein Lieber Ranftl.
Genau. Führt uns das etwa zum letzten Punkt? Das riebt, Michael.
Es gibt noch einen.
Ja, Abspann hast du.
Abspann.
Denn das war Volume 189 von Black FM. Wir sagen danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Natürlich auch wieder ein großes Danke an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Für die Ingolitsch 11 geht es am Samstag nach Tirol zur WSG, den traditionell stimmungsvollsten Spiel der Spielzeit. Und auch die Sturmfrauen steigen am 14. Februar in die Pflichtspiele ein. Am Verbandsplatz in Hirstetten zu Wien trifft das Team von Dode Djakovic im Cup auf die Vienna. Nächste Woche startet dann auch in der Frauenbundesliga die Meisterschaft, genauso wie für Christoph Wurm und Sturm 2. Dazu gibt es dann freilich nächste Woche einen Black FM Schwerpunkt, wo wir uns anschauen, wie es um die Wurmburm und die Frauen vor dem Kickoff steht. Insbesondere bei Letzteren hat sich in der Transferzeit ja auch einiges getan. Ja, für all das und die anstehenden Spiele aller Teams des SK Sturm gilt freilich das altbekannte, stets zu zelebrierende und immerwährende Motto: Alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM. FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.